Überforderung und Überlastung verursachen innere Unruhe und Schlafstörungen. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Doch wie kommt man aus der Negativspirale heraus? Mithilfe der Natur und Lasea. Der spezielle Wirkstoff aus Arzneilavendel hilft Betroffenen, wieder zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gesunder Geist. Der Podcast rund um mentale Gesundheit. Präsentiert von praxisvita.de mit Antje Radünz.
Ständig krank und alle paar Wochen mit einem neuen Infekt zu kämpfen? Dann will unser Körper etwas sagen und es ist höchste Zeit zuzuhören. Und wenn schon nicht ihm, unserem Körper, dann vielleicht mir und unserem wunderbaren Gesprächsgast im heutigen Podcast. Der Mannheimer Facharzt für psychosomatische Medizin, Dr. Thomas Weiß, überrascht mit einem Nein zu der Annahme, dass unser Körper etwas sagen will, beziehungsweise wir richtig deuten, was wir glauben zu hören oder besser zu fühlen. Ran an die Urängste, ran an die Kommunikation, ran an die eigene Veränderung, statt beim Chef, dem Partner, der Nachbarin oder gar der Mülltüte nach der Lösung zu suchen. Und lieber mal abends kalt duschen, als auf der Couch beim Serienmarathon einzuschlafen. Klingt nach Plattitüden? Warum sind wir dann alle so gestresst, urlaubsreif und gerne auch mal genervt? Lauschen Sie der Expertise von Dr. Weiß. Da steckt Erfahrung in den Genen, die bis 1839 zurückgeht, als die erste Praxis von dem Ur-Urgroßvater Dr. Friedrich Weiß gegründet wurde. Stets trat Sohn um Sohn in die Fußstapfen des Vaters. Und so gibt es auch heute schon einen potenziellen Nachfolger. Ich freue mich auf ein erhellendes Gespräch mit Ihnen, Dr. Weiß, und danke vorab für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Dr. Weiß, fangen wir mal ganz vorne an mit diesem Satz, den jeder kennt und den auch, glaube ich, schon alle im Mund gehabt haben. Irgendwas ist immer. Und meistens steckt dahinter, ich habe so viel zu tun oder der andere sagt, ich habe so viel auf dem Zettel oder ich weiß gar nicht, wie ich meine To-Do-Liste abarbeiten soll. Wie kommen wir da raus, dass wir uns mit unseren eigenen Aufgaben selber ein bisschen überholen? Sprich, wie halte ich das Hamsterrad an?
Na, die wichtigste Erkenntnis ist, dass das, was Ihnen jetzt vielleicht als erstes kommt, unwirksam ist. Das sind also die üblichen Antworten, die sagen, naja, man darf sich nicht, man muss mal aussteigen, man muss sich als erster zu ein bisschen mehr Egoist sein, man muss vielleicht die anderen mal zurückweisen, man muss mal fünfe gerade sein lassen, nicht so perfektionistisch sein oder ähnliche Ratschläge. Also solche Ratschläge finden Sie in ganz vielen Ratgebern.
Stimmt.
Und gemeinsam ist Ihnen allen, wenn es wirken würde, gäbe es nur einen einzigen Ratgeber.
Stimmt auch.
Es gibt deswegen so viele Ratgeber zu dem Thema, weil es nicht wirkt.
Ja, wie machen wir es dann aber? Ich meine, wir werden irgendwie nicht trainiert, damit umzugehen, wenn unser Körper uns Bescheid sagt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also wir werden noch vieles trainiert, nämlich, weiß ich nicht, wenn ich Schmerzen habe, dann nehme ich vielleicht ein Schmerzmittel, dann geht's mir besser. Und diese Dinge, ja, so sind wir trainiert. Aber wir sind nicht trainiert, auf uns zu hören offensichtlich. Also irgendwas will der Körper ja sagen, wenn ich mich so schlecht fühle.
Ja, auch das ist ein wunderbarer, oft gesagter Satz, den ich für, nicht ganz richtig halte.
Okay, korrigieren Sie ihn.
Was unser Körper uns sagen wollte, sollten wir unbedingt anschauen. Ja. Aber es ist bestimmt etwas anderes.
Okay.
Wir müssen ein bisschen die Perspektive ändern, wenn wir vernünftige Antworten haben wollen.
Wohin stelle ich mich? Nehmen Sie mich mit dahin.
Gerne. Wenn wir überfordert sind, dann schauen wir auf das Objekt oder die Objekte, die uns überfordern. Und wir denken, dort liegt die Ursache des Problems. Also wenn ich vor einem hungrigen Löwen stehe und ich bin alleine, dann ist der tatsächlich ein Problem. Die meisten Probleme, die wir aber haben, sind nicht hungrige Löwen, sondern es sind Alltagsprobleme, die uns überfordern. Wir haben das Gefühl, jetzt noch diesen Brief schreiben oder diese E-Mail oder noch die Aufgabe für den Chef erledigen oder irgendwas Ähnliches, das ist jetzt wirklich zu viel.
Genau.
Und was wir erleben, ist die Aufgabe. Wir schauen auf die Aufgabe und wir gucken nicht so sehr auf uns selbst. Und ich glaube, es geht nur vorwärts, wenn wir ein bisschen die Perspektivwechsel uns zutrauen und die Perspektive auf uns selbst richten, warum überfordert mich das jetzt gerade? Und da gibt es dann spannende Antworten.
Ich glaube, aber es ist ein langer Weg. Es hört sich jetzt vielleicht aus Ihrem Munde, weil Sie es vielleicht auch schon so oft miterlebt haben und ausprobiert haben, so einfach an, aber dieses auf sich selbst gucken und dieses Warum zu, wie soll ich sagen, nicht nur zu hinterfragen, sondern auch aufzudröseln, scheint mir nicht mal eben so in 5 Minuten zu lösen sein.
In der Tat, ja. Aber schauen wir mal ein Beispiel. Mhm, also irgendwie, es ist kurz vor Feierabend, der Chef kommt und sagt, Frau Sowieso, hätten Sie nicht Lust, noch dieses und jenes für mich zu machen? Und natürlich hat sie überhaupt keine Lust, aber sie sagt ja. Und hinterher ist sie geärgert oder genervt oder fertig oder irgend sowas. Und jetzt muss man gucken, was läuft da ab? Warum sagt sie ja? Also in den seltensten Fällen fliegt man gleich raus. Sondern es geht ja darum, dass wir manchmal Dinge tun, obwohl es uns eigentlich zu viel ist. Mhm. Und wir machen es trotzdem. Mhm. Und jetzt muss man ein bisschen das hinterfragen und schauen, was in mir löst das aus? Und das Ganze hängt natürlich zusammen mit der Geschichte, die wir auf dieser Erde hatten oder in mir persönlich hatten, zum anderen kommen wir gleich. Das heißt, wenn Sie sowas Nein sagen, es geht ja sehr, sehr oft um dieses Thema, wie kann ich lernen, Nein zu sagen, dann geraten Sie in einen Dissens, einen Widerspruch mit der Umwelt.
Mhm, klar.
Und diesen Dissens, den muss ich aushalten. Jetzt wird man sagen, na gut, ob man jetzt sagt, den Brief schreibe ich besser morgen, ist alles nicht so schlimm. Aber im Inneren fühlt es sich manchmal so an, als ob das wirklich bedrohlich ist. Und dann muss man zurückgehen auf die kindliche Entwicklung. Mhm. Wenn ein Kind ist auf Gedeih und Verderben von seinen Eltern abhängig. Und die Angst, mit den Eltern in Widerspruch zu gehen, die geht darauf zurück, dass man denkt, ohne die Eltern kann ich nicht leben. Mhm. Und ein Konflikt mit den Eltern, der Mutter vor allen Dingen am Anfang, der ist für mich lebensbedrohlich. Und wenn man zurückgeht ein paar Jahrhunderte, dann war das auch lebensbedrohlich. Mhm. Mhm. Heute kommt die Tante vom Sozialamt, aber das weiß ein Kind nicht. Aber das Kind hat gedacht, ich könnte sterben. Und jetzt muss es lernen im Lauf der eigenen Entwicklung, wie stark Dissens kann ich eingehen und wie akzeptieren mich meine Eltern auch dann, wenn ich nicht zu 100% mit denen einverstanden bin. Lieben die mich trotzdem? Bin ich trotzdem akzeptiert? Und wenn sie das Glück hatten, sie haben eine Mutter oder Vater, die an ihrer Eigenständigkeit Freude hatten, die Freude hatten daran zu erleben, wie ein Kind sich selbst findet, wie es eine eigene Meinung entwickelt. Mhm. Nicht sagen, was bist du für ein Doofes, ja, du kannst das einfach nicht, sondern mit dem Kind diese Formung der eigenen Persönlichkeit Freude dran haben, dann haben sie super Glück gehabt im Leben. Mhm. Aber das haben nur wenige.
Ich wollte gerade sagen, da ja so viele dieses bekannte Hamsterrad fühlen und diesen Dissens nicht aushalten können, scheint es doch wirklich ganz, ganz viele zu geben, die dann doch, muss man ja dann nach ihren Worten sagen, nicht so viel Glück gehabt haben.
Was machen die jetzt alle? Das ist die Regel. Natürlich, die empfinden diesen sozialen Druck als Druck von innen heraus. Der Druck kommt von außen, ja, der Druck erleben wir außen und da erleben wir ihn. Aber wir müssen auf das Terrain schauen, auf das dieser Druck fällt. Und erst dadurch wird es zum eigentlichen Stress für das innere Erleben.
Und es ist
wenn
dabei
es an Ihnen abperlen würde, wenn Sie sagen, der kann viel sagen und zur Not gehe ich vors Arbeitsgericht, dann ist es kein bisschen Stress. Aber der Druck, verstehen Sie, der Druck, wir erleben es am, jetzt in diesem Beispiel, am Chef oder am Ehemann oder den Kindern oder was immer auch, aber das Terrain, aus dem das kommt, auf dem das fällt, das ist eigentlich der Punkt, wo die Handlungsmöglichkeit ist.
Das heißt also, man muss, oder diejenigen, die diesen Dissens empfinden und davor sich fürchten, daran zu gehen, müssen wirklich so weit zurückgehen und brauchen ganz viel Zeit, um dahin zu kommen und das dann zu lösen? Oder geht das auch nur durch die Erkenntnis, dass man sagt, wow, jetzt habe ich es erkannt, Mensch, hat mir Dr. Weiß doch gut erklärt.
Genau. Jetzt,
und jetzt geht's los.
jetzt weiß ich es endlich. Na, Sie müssen natürlich nicht Ihre Vergangenheit ändern, das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, ist ja schon passiert.
Eben, sondern das Erste ist ein bisschen diese Flexibilität zu haben. Wenn ich immer nur denke, dass der, wir kommen gleich darauf zurück, was sie ändern können, da gibt's viel. Aber wenn ich immer nur auf das Objekt anschaue, das mich bedroht, nehme ich mich meine Handlungsfähigkeit. Mhm. Weil, das ist jetzt auch wieder eine Plattitüde, die anderen zu ändern, ist also erheblich schwieriger als ich selbst. Obwohl es natürlich sehr viel praktischer wäre, wenn die sich alle ändern würden und mir keinen Stress machen würden.
Genau.
Das Leben wäre so viel leichter. Aber die haben sich eben alle verschworen und möchten ausgerechnet mir, kleine Menschen, das Leben zur Hölle machen.
So empfindet doch der normale Mensch das in der Regel.
Ja, klar. So, und deswegen wird es auch nicht besser.
Okay, gucken wir also dahin, wo es besser wird. Also, Sie haben ja gesagt, Sie haben diese ganzen Tipps und Anregungen, wie wir es dann besser machen können. Also, jetzt weiß ich schon, ich muss ein bisschen in mich gucken und mal ein bisschen nach meinen Anfängen möglicherweise suchen. Vergangenheit kann ich aber nicht ändern, haben Sie gerade gesagt. Also muss ich irgendwie damit leben und gucken, was ich da sortieren kann.
Genau.
Aber irgendwas will ich jetzt doch ändern. Also es soll ja nicht so bleiben.
Gut, das sehe ich jetzt ein.
Okay.
Wenn Sie diesen Perspektivwechsel machen, dann wäre es mal spannend zu schauen, an welcher Stelle docken Sie ein? Mhm. Was ist die wunde Stelle, an denen Sie plötzlich merken, ich kann da mich so schwer gegen wehren? Mhm. Der Hintergrund ist jeweils sehr häufig die soziale Ausgrenzung. Wenn ich jetzt da Nein sage, dann lässt der mich fallen. Mhm. Wenn mein Partner sie mir sagt, könntest du noch bitte den Müll runterbringen? Und ich sage Nein, was passiert dann? Sagt er, ah ja gut, dann machen wir es eben morgen. Oder werde ich da fallen gelassen? Was bist du für ein schlechter Mensch, dass du mir das überlässt? Also was passiert im Inneren? Das ist ja nicht nur in den großen Dingen bei der Arbeit oder was weiß ich in der Politik, sondern das ist im Alltag dauernd. Mhm. Setzen viele der Ängste an. Die Ausstoßungsangst.
Das klingt furchtbar anstrengend.
Deswegen ist der Stress ja auch so schlimm. Der Stress dockt an der Stelle aus, ich könnte fallen gelassen werden. Und deswegen tut ein Kind alles Mögliche, um in der Familie integriert zu bleiben. Und deswegen tun wir alles, um im Team drin zu bleiben, um bei der Arbeit zu bleiben. Also ist der erste Punkt die Erkenntnis. Zu schauen, was ist meine wunde Stelle? Mhm.
Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ja? Nehmen wir jetzt mal die Erkenntnis ist, aha, ich hatte immer, weiß ich nicht, leistungsorientierte Eltern und meine Wundestelle ist, es muss immer noch besser sein als gut und müssen immer 150% sein. Was mache ich denn?
Also erstmal die Erkenntnis halte ich für extrem wertvoll.
Ja.
Und dann heißt es natürlich Änderung in kleinsten Schritten. Also wenn man jetzt im Alltag ist, dann kann man das lernen. Die Abgrenzung in kleinen Dingen, wo ich einmal Nein sage, oder noch viel besser, indem ich lerne zu bitten. Das hört sich jetzt völlig paradox an. Aber das Nein sagen kann man am besten durchs Bitten lernen.
Das heißt, also ich sage zu meinem Chef, bitte können wir dieses Schreiben oder die Mail oder den Brief auf morgen verlegen, weil
zum Beispiel,
ich jetzt gerne nach Hause gehen möchte.
Das ist ja eine Art von Abgrenzung. Mhm. Noch besser geht's, wenn man das wäre jetzt von unten nach oben, also wenn es eine Hierarchie gibt. Mhm. Wenn es in Partnerschaften ist, dann kann man lernen, Nein zu sagen, indem man erstmal versucht, in einer Partner auf gleicher Beziehung so zu bitten, dass man den anderen freilässt, Nein zu sagen. Also mein Beispiel wieder, kannst du bitte den Müll runtertragen? Dann muss man vor der Frage, die ich stelle, sich überlegen, habe ich den anderen jetzt am moralischen Wickel? Oder sage ich ihm, wie stelle ich mich ein, wenn der sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust? Mhm. Und wenn es mir gelingt, das so frei zu fragen, dass der andere die absolute Freiheit hat, Nein zu sagen, dann werde ich mir leichter fallen, in Zukunft auch selbst Nein zu sagen. Mhm. Wenn ich die gleiche Freiheit mir selbst rausnehme, die ich auch dem anderen einräume.
Mhm. Ist das ein guter Tipp, also wirklich bei so, ich sag mal, Alltagsdingen anzufangen? Also ob es nun Müll ist oder Wäsche aufhängen oder Socken sortieren, ich weiß nicht, was es alles gibt, Spülmaschine ausräumen, alle diese Klassiker, über die es gerne mal Stress innerhalb der Familie gibt. Ist das wirklich ein guter Weg, so in diesen Alltagsdingen anzufangen, ja?
Absolut. Absolut. Okay. Verstehen Sie, an diesen Stellen berührt es unsere Empfindlichkeiten und unsere Sensibilität, unsere Verletzbarkeit in so einem großen Ausmaß, dass wir im Schneckentempo da vorwärts gehen sollten. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich werde jetzt solche Tipps, wie ich sollte jetzt immer lernen, Nein zu sagen, mich abzugrenzen, nicht funktionieren, weil sie an solchen Urängsten andocken. Und deswegen muss man mit diesen Ängsten ernsthaft umgehen, weil dadurch kann man schnellere Veränderungen machen, wenn man langsam macht.
Aber vielleicht ist den meisten gar nicht bewusst, dass es irgendwas mit Angst zu tun hat, wenn sie nicht richtig fragen, ob der Müll runtergebracht werden kann, beziehungsweise die Erwartungshaltung dahinter steht, die soll auf jeden Fall runtergebracht werden. Ja. Denn dadurch entsteht ja der Dissens.
Es ist kein Problem, dass der Müll runtergetragen wird, sondern die Frage, wie tue ich es dem anderen vermitteln? Ist ein moralischer Unterton? Kann ich dem anderen wirklich Fragen stellen, also jetzt andere Fragen, wer geht einkaufen oder was immer auch, gibt es heute Fisch oder Fleisch? Nicht, dass sie sagen, der muss doch eigentlich wissen, dass ich Fisch viel lieber finde als Fleisch und wenn der jetzt sagt, nein, das andere, dann ist er eigentlich ganz schräg und so. Der muss doch darauf, so, da fängt es schon an. Und da kann man üben. Also an der Freiheit kann man üben und dass man selbst sieht, dass diese Schwierigkeiten, was abzugrenzen, auf etwas beruht, was einer eigenen Verletzlichkeit entspricht. Mm. Und diese eigenen Verletzlichkeiten muss man in ganz kleinen Schritten überwinden.
Wer hilft mir denn, diese Dinge zu erkennen ganz am Anfang? Also brauche ich da tatsächlich eine professionelle Begleitung oder kann ich mir da auch selber helfen? Weil wenn Sie es sagen, klingt es ja so einfach und so banal. Wir wissen aber alle, wenn es so banal wäre, dann könnten es ja so viele. Also irgendwie muss es ja doch wirklich ein schwerer Anfang sein.
Das hängt davon ab, wie groß die Problematik ist. Mhm. Wenn Sie ein bisschen Schwierigkeiten haben, vor einer großen Gesellschaft zu reden, aber Sie kriegen es hin, wenn Sie sich zusammenreißen und einen Text mitnehmen. Und wenn Sie beim Schwung sind, dann geht's. Ja, dann ist nicht so schwierig. Wenn Sie aber gar nichts mehr rauskriegen, dass Sie dauernd Ängste haben vor Öffentlichkeit, dauernd Ängste, das könnte sich jemand anschauen, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass man professionelle Hilfe, sprich einen Psychotherapeuten aufsucht. Mhm. Aber an der Stelle eignet sich natürlich im Alltag bei kleineren Dingen wunderbar eine Partnerschaft. Das heißt, wenn Sie das Glück haben, mit jemand in einer Beziehung zu leben oder einen guten Freund zu haben oder jemanden, dem Sie völlig vertrauen, dann kann man an diesen Alltagsdingen unglaublich viel lernen. Sie können an jedem Einkauf, nochmal die Mülltüte, oder an jeden banalen Alltagsgeschäften lernen, wie grenze ich mich eigentlich ab? Vor allen Dingen, wenn das in Ihrer Geschichte ein Problem war. Und häufig sehen Sie das, dass das in ganzen Familien über viele Generationen ein Problem war. Mhm. Und deswegen können wir das wieder lernen, und zwar vor allen Dingen in den engen Beziehungen. Es muss gar nicht der Chef sein.
Also jetzt habe ich doch schon 100-mal gesagt, das Pünktchen, Pünktchen, und es ist wieder nicht passiert oder andersrum. Ja, also und deswegen frage ich also dringend immer wieder nach, wie können wir all denen, die uns jetzt dazuhören, die sagen, Mensch, ich will das gar nicht mehr. Ich liebe den ja zwar, aber trotzdem ärgere ich mich jeden Tag. Ja. Und ich will aber auch gar nicht immer nur meckern, weil das geht mir auch auf den Keks, weil dann werde ich ja immer als diese Meckertante bezeichnet. Das möchte ich auch nicht, so will ich auch nicht sein.
Ja.
Wie komme ich raus? Aus dieser
Üben im Alltag.
Aus dieser
Üben
Kralle.
Im Alltag. Und in kleiner Münze.
Okay, das heißt, ich formuliere es anders. Ich sage nicht, bring bitte den Müll runter, sondern würdest du bitte den Müll runternehmen, wenn es dir passt?
Nein, ich glaube, das ist unsinnig. Sie können das mit lauter Blümchen verzieren. Hättest du die Freundlichkeit, ausnahmsweise mal diesen Tag an die Müll runterzubringen, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Es geht um die innere Haltung.
Okay.
Es geht um die innere Haltung. Man kann sich überlegen, schnapp ich dem anderen am moralischen Hals oder lasse ich ihm wirklich, und das kann man bei allen machen, oder lasse ich ihm die innere Freiheit? Mhm. Ja, das ist eine der Dinge, die Sie lernen können. Mhm. Dann das andere, was ich schon gesagt habe, wenn Sie merken, Sie müssten, also es ist Ihnen eigentlich zu viel, dann nochmal genau nachzuschauen, warum tue ich es trotzdem? Was ist meine Angst, die dahinter ist? Und was kann ich gegen diese Angst tun? Natürlich kann man auch diese Situation dann aufschreiben, überlegen, was fällt mir am schwersten. Natürlich, wenn ich in der Hierarchie bin, ist es immer schwierigsten, den oben zu widersprechen. Ne? Das hängt wiederum mit dieser familiären Situation auch zusammen. Und mit Untergebenen ist es leicht, sich abzugrenzen. Wenn ich einer Mitarbeiterin sage, würden Sie bitte noch den Brief schreiben, dann ist es aber auch keine Bitte. Das ist ein Befehl, das ist noch nett formuliert. Da habe ich nichts gelernt.
Ja, also die kleinen Schritte sind wichtig, das habe ich jetzt schon verstanden. Und trotzdem sind die Dinge ja offensichtlich so schwerwiegend, dass viele, behaupte ich jetzt mal, das tatsächlich sogar bis in den Schlaf mitnehmen. Ja, die schlafen dann schlecht, weil ganz viele Dinge im Alltag ja erstmal schlecht gelaufen sind, für sie schlecht gelaufen sind und die Haltung eben nicht so war, wie sie sie jetzt wünschenswert finden. Wow.
Genau, Sie haben was Wichtiges angesprochen. Sie haben was Wichtiges angesprochen. Was passiert, wenn solche körperlichen Muster mitreagieren? Und da haben Sie vorhin schon etwas angedeutet, dass Sie gesagt haben, mein Körper möchte mir etwas sagen. Und da bin ich vollständig anderer Meinung. Aber ich habe das früher auch gedacht. Also, und zwar ist Folgendes. Wir haben jetzt angeschaut, unsere seelischen Reaktionen auf solche Konflikte, Abgrenzungen, Überforderungen, was immer das ist. Aber es gibt auch körperliche Reaktionen. Der Schlaf ist eine. Dass wir nachts nicht schlafen oder nicht einschlafen können, dass wir grübeln, dass wir alles rabenschwarz sehen, dass wir nachts mal hochschrecken. So. Und die Frage ist, wie kommt's? Und da glaube ich, dass man die Antworten sich nur nähern kann, wenn man einen Perspektivwechsel macht. Ich habe vorhin, habe ich gesagt, haben wir uns unsere persönliche Biografie angeschaut. Da stammen viele dieser Antworten her. Viele der Dinge, wie wir uns heute verhalten, machen nur Sinn auf dem Hintergrund der frühen Jahre, wie wir aufgewachsen sind. Und wenn es besonders schlimme Dinge waren, traumatisierende, natürlich auch in späteren Jahren. Wenn wir aber solche Körperprozesse anschauen, dann ist es viel sinnvoller, die Geschichte des Körpers anzuschauen. Also das ist die evolutionäre Perspektive einzunehmen. Das sind nämlich, wenn wir nicht schlafen, da werden Gene aktiviert. Oder das Gleiche, wenn Sie einen Durchfall haben, plötzlich bei Stress oder hohen Blutdruck kriegen. Da werden Gene eingeschaltet. Also es gibt so eine epigenetische Regulation. Das ist was anderes, ob Sie blaue oder braune Augen haben. Das ist vererbt. Aber die Gene werden auch permanent ein- und ausgeschaltet. Das heißt, wahrscheinlich während wir miteinander reden, werden bei Ihnen und mir und auch bei den Zuhörern Gene aktiviert oder deaktiviert. Das geht blitzschnell. Und jetzt werden in Stresssituationen werden Gene aktiviert, die eigentlich für Gefahren gebaut sind, um die zu begegnen. Und zwar stammen die aus einer Zeit, die ist viele hunderttausend oder Millionen Jahre her. Und nehmen wir ein Beispiel als Schlaf, wenn wir nicht schlafen können, Stress, wenn wir nicht schlafen können bei Stress, dann ist es so, wenn Sie überlegen, wie war die Welt früher, was waren die Gefahren? Also es war nicht das Gefahr, dass mein Windows abgestürzt ist, sondern dass ich irgendwie ganz manifest von außen bedroht war, nachts. Nachts kamen die großen Tiere.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, der Löwe kam immer nachts.
Das tut er heute noch. Also wenn Sie irgendwo in Afrika alleine schlafen, in der Serengeti, interessantes Erlebnis. So, wenn Sie nachts jetzt wunderbar traumlos durchgeschlummert haben, dann sind Sie morgens topfit aufgewacht, aber leider tot. Denn das heißt, durchzuschlafen ist eigentlich eine Störung bei Gefahr in der Vergangenheit gewesen. Es war extrem gut, nachts alles rabenschwarz zu sehen. Also nicht irgendwie alles rosarot, das kleine Knacken neben mir, dieser Ast, das wird sicherlich nichts Schlimmes gewesen sein, zwei Igel, die sich lieben. Nein, es wurde belohnt, wenn wir das Schlimmste vermutet haben und permanent auf die Bäume geklettert sind. Und deswegen auch nachts hochschrecken, es könnte ja was sein. Das sind nicht die Einbrecher, die kommen, glaube ich, lieber nachmittags derzeit, sondern es ist diese alten Urängste, die in uns stecken und dieses Muster, was da aktiviert wird, ist eines, das uns allen angeboren ist. Und deswegen schlafen alle Menschen auf der ganzen Welt bei Stress schlechter, weil wir die gleichen genetischen Grundlagen haben.
Aber das sind viele, viele Menschen. Ich glaube, rund 12 Millionen Deutsche schlafen so schlecht, dass die einfach ihre Leistungsfähigkeit gar nicht mehr zu 100% irgendwie einsetzen können.
Natürlich.
Das will doch keiner, Dr. Weiß.
Ja, das ist die biologische Reaktion auf Stress. So, und Diese biologische Reaktion auf Stress, das Gleiche ist, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Reizdarm nehmen, ja, 20-30% haben einen Reizdarm in Deutschland. Da reagiert der Darm auf Gefahren aus der Vergangenheit, nämlich das Essen könnte verdorben sein. Und das ist ja auch ganz normal, wenn Sie mal irgendwo in den Busch gehen oder selbst wenn Sie in irgendeinen Vorgarten gehen und essen alles, was da wächst, da sind Sie morgen tot. Mhm. Die meisten Pflanzen finden es extrem uncool, gefressen zu werden. Mhm. Deswegen produzieren die Giftstoffe. So. Mhm. Und bei Stress verwechselt der Darm die Gefahr durch die Nahrung, durch die Gefahr aus der Umwelt. Ja, der reagiert einfach so, der kann nicht anders. Der Darm hat zwar ziemlich hochentwickelte Nerven, aber die denken nur in den Kategorien von Nahrung und nicht von sozialen Beziehungen. Also ein anderes Problem. Und jetzt stehen wir nochmal dumm da. Warum funktionieren da gute Ratschläge nicht? Bei unseren persönlichen Dingen ja, aber die Einsicht hilft beim Schlaf wenig und beim Darm auch nicht. Und deswegen, zurück zu Ihrer Frage, glaube ich nicht, dass der Darm uns was sagen will, sondern der Darm macht einen Schutzmuster. Der sagt, bisher in den letzten paar Millionen Jahren hat es immer funktioniert, wird wahrscheinlich jetzt auch funktionieren, selbst wenn die Nahrung, wo immer Sie einkaufen, wunderbar ist.
Aber dann sagt er doch trotzdem was. Ich meine, wenn Sie jetzt sagen, ja, er sagt uns nichts,
er
sagt uns
ja. Er versagt nicht, er übertreibt.
Genau, genau. Und reagiert so, dass es für uns erstmal unangenehm wird.
Absolut. Also müssen wir versuchen, etwas zu beruhigen. Mhm. Und um das zu beruhigen, ich habe vorhin gesagt, für die seelische Seite ist das Wort, das Gespräch, das Beste. Mhm. Ja, es gibt nichts Besseres. Zu erkennen, meine Ängste sind übertrieben. Ich werde nicht fallen gelassen. Ich werde gehalten in der Gruppe. Mhm. Selbst wenn ich Nein sage, lässt mein Partner mich nicht fallen. Ich darf mir das trauen, auch im Team ein bisschen was zu sagen. Ich bin mit anderen Kollegen. Und manchmal hilft es auch zu sagen, wisst ihr, ich habe so eine Angst. Also da ist das Wort das Beste und der soziale Austausch. Aber für den Reizdarm oder für den Schlaf hilft es nur sehr bedingt. Und es ist zwar auch gut, das zu erkennen, aber da braucht es oft andere Ansätze. Und sehr hilfreich sind da Kommunikationsweisen, die sind älter als die Sprache. Das ist zum Beispiel Berührung, Wärme, eine sanfte Massage, ein warmes Getränk. Das ist eine Kommunikationsart, da sagen wir unserem Körper, es ist alles paletti. Du bist eigentlich im Paradies. So müssten Sie mit diesen Teilen unseres Körpers oder unserer Organisation reden.
Ich wollte gerade sagen, es kommt mir so vor wie mit meinen Kindern früher. Die hält man ja auf warm und die streichelt man und die ölt man ein und denen singt man was vor. Natürlich. Und die hält man kuschelig und so. Und das kam mir gerade genauso vor wie früher.
Ja, so ist es auch. Und so wie es mit dem Baby oder mit dem Tier oder mit dem Hund oder einer Katze umgehen würden. Ein Lehrbuchwissen hilft da wenig, wenn Sie das rüberschieben und sagen, steht aber da drin, du musst jetzt schlafen. Und deswegen sind dann oft so physische Sachen wohltuender als rein kognitives Wissen. Mhm. Ja? Nochmal. Ich glaube, um das nochmal zu sagen, weil mir es so wirklich wichtig ist, unser Körper will uns grundsätzlich nichts sagen, sondern unser Körper will, dass Sie und ich und alle anderen überlebt. Mhm. Und er setzt aber Methoden ein, die stammen aus der Vergangenheit. Und manche sind gut und manche sind total überholt.
Und wieso schaffen wir es dann nicht, wenn wir im Urlaub sind, wo es uns doch scheinbar allen so gut geht, weil wir dauernd auch angeschlagen und irgendwie urlaubsreif uns fühlen? Warum schaffen wir das dann nicht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die ich lange nachgedacht habe. Seelisch geht es. Also wir fühlen uns oft seelisch besser, aber viele körperliche Prozesse gehen nicht zurück. Also das Erschöpfungsgefühl ist so ein gemischtes, was dicht an der Hardware sitzt oder dass ein Darm nicht viel besser wird. Manchmal schon, aber auch nicht, dass ein Bluthochdruck nicht zurückgeht. Der Hintergrund ist, es geht wiederum ums Thema Sicherheit im weitesten Sinne. Das heißt, Sicherheitsmechanismen werden immer schneller eingeschaltet, als sie ausgeschaltet werden. Wenn Sie als Kind einmal vom Hund gebissen worden sind, dann reicht es, damit sie das ganze Leben Angst vor Hunden haben. Mhm. Es reicht nicht aus, wenn sie einmal einen Hund treffen, der sie nicht beißt.
Stimmt.
Das heißt, ein Hund ist zwar in der Lage, das einzustellen, aber der gleiche Hund kann es nicht ausstellen. Mhm. Und deswegen ist das einfach nur aus der Gefahr herausgehen nicht in der Lage, so ein Muster abzustellen. Deswegen ist Urlaub bei den fundamentalen Reaktionen, die unser Körper zeigt, nicht ausreichend, sondern der muss direkt, unmittelbar erleben, dass die Gefahr nicht so groß ist, wie sie anfangs erschienen ist. Und deswegen brauchen wir, um Alarmsysteme wieder auszuschalten, sehr viel mehr Aufwand, als sie einzuschalten.
Mhm. Das okay, heißt also, ich kann noch so lange, wie ich will, in Urlaub fahren. Das hilft alles nichts, weil ich meine, ich kann mich da so zwar so ein bisschen körperlich möglicherweise regenerieren, aber ich kann die Symptome, also diese Ursymptome dadurch gar nicht verbessern oder einstellen oder umstellen.
Ja, es kommt drauf an, wie gut Sie in dem Urlaub erleben, dass es nicht so gefährlich ist. Also wie überzeugend das war. Aber da kommt noch was Zweites dazu. Die Beruhigung ist nur der eine Teil. Sie müssen jetzt auch aktiv das tun, wovor Sie eigentlich Angst haben. Also nehmen wir mein Beispiel mit den Hunden. Es reicht nicht, dem Hund aus dem Weg zu gehen, sondern Sie müssen versuchen, das zu konfrontieren, wovor Sie eigentlich Angst haben. Mhm. Also muss man am Anfang sich mit einem Schokoladenhund konfrontieren. Das geht den meisten ganz gut. Und dann kommt so ein steif Knopf im Ohr und dann kommt ein süßer Welpe und sie endet natürlich mit einem Abend im Zwinger mit den Pitbull-Terriern. Danach ist die Hundeangst entweder weg oder neu aufgelebt.
Okay. Gut, das ist im Urlaub meistens nicht alles irgendwie reinzupacken. Will man wahrscheinlich ja auch gar nicht. Das kommt ja wahrscheinlich noch hinzu. Also Urlaub dient ja in unserem Verständnis oder nach unserem Verständnis eigentlich dazu, dass wir loslassen, dass wir alles hinter uns lassen, dass wir wegfahren und sagen so, boah, jetzt mal 14 Tage will ich jetzt davon weder was sehen noch hören noch sonst irgendwas. Also ist wahrscheinlich unser Urantrieb nicht der, dass wir uns dann unseren Ängsten aussetzen.
Richtig. Deswegen, da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer schauen. Also nehmen Sie, kann ich ein bisschen mehr machen, also angenommen, Sie haben Magen-Darm-Verstimmungen oder Magen-Reizdarm, dann wäre es gut, sich zum Beispiel ein paar Massagen für den Bauch geben zu lassen. Dann kriegt der Darm die Information mit, da ist ein Signal, aber es ist nicht bedrohlich. Oder Sie trauen sich in einer entspannten Phase an Nahrungsmittel dran, die Sie vielleicht ein bisschen Probleme haben. Ideal wäre, Sie verlieben sich und essen mit dem gemeinsam dann das, was Ihnen normalerweise nicht bekommt. Das ist die wirkungsvollste Therapie. Aber da haben wir immer Probleme, das zu verordnen. Man kann sich übrigens sehr, sehr gut, und das ist das Allerschönste, in den eigenen Partner verlieben. Also das wollen wir doch in Klammern hinzufügen.
Ja, ich dachte, das wäre einmal schon die Grundvoraussetzung, bevor man überhaupt so eine Partnerschaft eingeht. Es wäre schön, wenn das zumindest
aber wieder auflebt.
Ja, das stimmt. Das wäre natürlich ganz, ganz zauberhaft. Wie mache ich es dann? Aber
jetzt
nun stecke ich, ja genau, jetzt stecke ich wirklich fest. Jetzt, ich meine, Sie haben ja in Ihrer Praxisklinik, haben Sie ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen, die da hinkommen und sagen, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, ich brauche Veränderung. So, und dann sollte ja was passieren. Was raten Sie denen?
Nehmen wir erstmal Sachen, was Sie zu Hause machen können.
Ja.
Nehmen wir also zum Beispiel den Schlaf. Das Erste ist, man muss den Druck rausnehmen. Das heißt, Schlaf ist immer ein Kind der Freiheit, so wie die Liebe. Das kann man nicht erzwingen. Und sich ins Bett zu legen, ich muss jetzt schlafen, weil morgen früh um 6 der Wecker klingelt, kann man sich zwar sagen, ist aber kontraproduktiv. Mhm. Das heißt, und dann muss man wissen, den emotionalen Druck rausnehmen, dass auch eine Nacht komplett ohne Schlaf überhaupt nicht schädlich ist. Ja, es ist, man wird halt müde, vielleicht sagen, manchmal ist man sogar ein bisschen aufgekratzt. Selbst wenn man viele Nächte nicht schläft, ist es nicht bedrohlich, aber blöd. Also es gibt Versuche, da hat man Menschen wirklich über 1, 2, noch länger Wochen nicht schlafen lassen und die haben keinen körperlichen Schaden genommen.
Schaden vielleicht nicht, aber also ich weiß ganz genau, wenn ich 3, 4, 5 Nächte hintereinander nur sehr, sehr wenig geschlafen habe, ich fühle mich am siebten Tag nicht besonders gut.
Nein, tun sie auch nicht. Aber dass man sieht, es ist nicht bedrohlich, man schadet sich selbst nicht. Das ist
das
nicht
stimmt.
Der Punkt.
Ja.
dass man im Bett erstmal nichts anderes macht als schläft. Also vor allen Dingen nicht ewig lang computert, dass man nicht irgendwelche Fernsehsendungen dann sieht, dass man nicht versucht, irgendwas anderes zu machen, sondern lieber nicht ins Bett gehen, statt im Bett zu liegen, sagen, ich muss jetzt schlafen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man bei Schlafstörungen möglichst lange im Bett zu liegen. Das Gegenteil ist richtig. Das heißt, man muss den Schlaf bewusst verkürzen, damit man nicht diese negative Erfahrung macht, ewig im Bett zu liegen und sich von einer Seite auf die andere zu drehen. Wenn es dann gelingt, durchzuschlafen, dann kann man halbstundenweise den Schlaf verlängern. Also natürlich ist Bewegung ziemlich günstig, aber sie wirkt nicht sofort. Das heißt, wenn Sie den Schlaf verbessern wollen, indem Sie mittags Sport machen, dann werden Sie möglicherweise gar keinen Erfolg haben. Vor allen Dingen, oder wenn Sie abends Sport machen, wird es sogar noch schlechter. Da kann es schlechter werden, um es genau zu sagen. Der Sport wirkt erst nach 6 Wochen oder so etwa in der Größenordnung. Das ist nämlich sehr hilfreich. Dann ist natürlich das Übliche zu meiden. Manche Leute vertragen Kaffee nicht nach einer Deadline von 15, 16 Uhr. Allein schon dadurch kann man enorm viel gut machen, den Schlaf zu verkürzen und sich zu entspannen dabei und aufzustehen und nicht sich dauernd die ganze Zeit zu wälzen.
Sobald ich wieder wach werde, geht's doch wieder los. Dann komme ich wieder in meine Gedanken, dann fange ich wieder an zu grübeln. Doch auch das. Also eigentlich möchte ich doch ins Bett gehen, um das alles loszuwerden.
Genau.
Bitte lass mich schlafen.
Da gibt's einen wunderbaren Trick. Wir sind bezüglich des Grübelns in der Regel alle nicht sehr erfinderisch. Meistens sind es immer die gleichen Dinge, über die man grübelt. Das sind so die großen Ängste. Es ist die Angst zu verarmen, die Angst zu erkranken, die Angst sozial ausgegliedert zu werden, einsam zu sein und so weiter. Ja? Sich lächerlich gemacht zu haben, ist auch die Ausgrenzung. Und deswegen empfehle ich, wenn man nachts von solchen Grübelstunden überrascht wird, die Grübelstunden auf den Tag zu verlegen. Also bei helllichtem Sonnenschein morgens um 10 oder nachmittags um 4 nehmen Sie eine halbe Stunde Grübelzeit. Und dann schreiben Sie die Ängste auf, die Sie Nacht für Nacht plagen. Und wenn man dann bei klarem Verstand ist, dann stellt man fest, dass diese Ängste sich permanent wiederholen in der Nacht und solchen Schleifen drehen und dass es nicht viel Material ist. Und wenn man das dann aufgelistet hat, das ist meistens nur eine Handvoll, dann schreibt man nebendran die Lösungen, die man mit klarem Kopf hat. Und wenn Sie dann nachts aufwachen, dann können Sie entweder diese Antworten abrufen, weil mit benebeltem Hirn nachts um 3 ist man nicht gut. Oder Sie sagen, wenn Ihnen neue Ängste kommen, das verschiebe ich auf die Grübelstunde morgen.
Auch das muss ich aber lernen, denn viel einfacher ist, das hatten wir ja vorhin auch schon, viel einfacher ist es doch zu sagen, es sind die Umstände, die mich nicht schlafen lassen. Es sind die äußeren Faktoren, ja, die Stressoren, die ich empfinde, die mich nicht schlafen lassen. Also es klingt immer wieder nach ganz schön harter Eigenarbeit.
Ja, aber das ist einfach so viel leichter, sich selbst als die ganze Welt zu verändern. Also das kann man natürlich auch probieren als Alternative. Aber es ist schon auch ein bisschen letztendlich mehr Mühe, wenn ich meinen Partner und die Familie, meinen Arbeitgeber, die Kollegen, wenn ich die alle ändern will, ja, habe ich schon ein bisschen zu tun. Letzter Tipp noch beim Schlafen ist, Alkohol ist ein super Einschlafmittel, aber kein gutes Durchschlafmittel. Sie wissen wahrscheinlich, dass Alkohol so eine zweiphasige Wirkung hat. Am Anfang ist man so ein bisschen leicht beschwingt, ja, das Gläschen Sekt am Vormittag, das hebt die Stimmung, macht eher aktiver. Und dann, wenn man höher geht in der Dosierung, dann wird es zunehmend betäubender, narkotischer bis zur Narkose. Und das Problem ist, wenn wir das abbauen, durchlaufen wir die gleiche Phase. Das heißt, wenn Sie dann in der Phase sind, wo Sie schön schlummern und müde sind und bettschwer sind, dann haben Sie eben wiederum nachts 2, 3, 4, wo sie in der angeregten, beschwingten Phase des Alkohols sind. Und deswegen wacht man dann auf und kann nicht gut schlafen. Das heißt, es ist kein ideales Schlafmittel, wenn auch sehr beliebt. Es ist ein Brauch seit alters her, wo Sorgen ist auch Likör, sagte Wilhelm Busch.
Das stimmt, ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch irgendwoher. Wunderbar. So, jetzt habe ich also schon wieder so viel dazu gelernt. Jetzt weiß ich also, wie ich das mit dem Schlaf mache. Ich möchte aber trotzdem immer noch wieder auf diese Frage kommen, die sich viele, viele unserer Hörer immer wieder stellen. Ja, hört sich alles so einfach an. Wie schaffe ich es denn durchzuhalten? Wie schaffe ich das? Muss ich mir das alles aufschreiben? Mache ich es mit jemandem zusammen? Muss ich mir jeden Morgen in den Spiegel gucken und sagen, so, das sind deine Aufgaben für heute? Das klingt ja schon wieder alles nach Stress, Dr. Weiß.
Wenn Sie zur Arbeit fahren, können Sie sich überlegen, ob Sie irgendetwas an diesem Arbeitstag anders machen wollen als bisher. Mhm. Sich überlegen, könnte ich an dieser Stelle mir eine Pause gönnen irgendwo? Eine Minute, besorg mir einen Tee, ich gehe einmal zur Not auf die Toilette oder mach irgendetwas, wo ich ein bisschen zu mir selbst finde. Das kann enorm viel ändern. Mhm. Und dann gucken Sie abends, wenn Sie nach Hause fahren, habe ich es gemacht und hat es was gebracht. Und vielleicht hat es gar nichts gebracht, dann nehmen Sie morgens was Neues vor. Also dass man versucht, diese Veränderungen in Minischritten zu machen.
Und würden Sie dann auch immer vorschlagen, dass man sowas notiert für sich oder notiert man das einfach innerlich?
Ja, also viele unserer Patienten machen das, die kriegen alle von uns so ein kleines Büchlein, mhm, und da schreiben die rein, zum Beispiel eine andere Übung, die ich auch sehr schön finde, dass man einmal am Tag anhält, vielleicht so gegen Abend, und so einmal den Tag so Revue passieren lässt. Was habe ich heute gemacht? Was ist passiert? Und dann schaut, gibt es irgendetwas, von dem ich das Gefühl habe, das war irgendwie ganz gut. Das hätte ich gerne nochmal. Mhm. Und manches ist schierer Zufall. Ja. Und manches, da sieht man, das ist ein Baustein, auf dem ich das Haus der Zukunft aufbauen kann. Und diesen Baustein, den muss man finden. Wir nennen das Perlenfischen im Alltag. Und das sind ganz, 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 ganz kleine Perlen. Und das sind nicht die großen, sondern was ist da anders gewesen? Und das nehme ich und schreibe es mir auf in dieses Büchlein. Vielleicht kann ich dieses Verhalten irgendwann nochmal probieren.
Wie ist da so die Resonanz? Also was beobachten Sie?
Die machen das. Die Patienten machen das und die sehen plötzlich, ach Gott, es gibt ja Dinge, die ich selbst ändern kann. Und ich muss nicht darauf warten, dass der Druck von mir wegfällt. Und vielleicht noch was. In vielen Fällen ist unser eigenes Verhalten unglaublich stereotyp. Wir machen in jeden Tag immer die gleichen Dinge. Und dass man schaut mal, wenn ich so kleine Dinge verändere, hilft es. Und wenn die Konflikte kommen, auch die sind eigentlich immer die ähnliche. Bei der Arbeit ärgere ich mich immer wieder über die gleiche Situation. Mhm. Kann ich mir so eine Art seelische Notfallapotheke zulegen?
Oh, die beschreiben Sie uns jetzt nochmal bitte zum Schluss.
Ja, aber gerne, gerne. Also die erste Aufgabe ist, Sie müssen wissen, was sind die Gefahren, für die Sie diese Notfallapotheke brauchen. Mhm. Und dann muss man erstmal sich auflisten, was sind für mich die größten Stressoren des Alltags. Mhm. Also was die Konflikte, das Gespräch mit meinem Kollegen, der immer so spitze Bemerkungen macht, mhm, dass ich diese schwere Tasche hochtragen muss und keiner mir hilft, obwohl da junge Leute wären, die könnten das viel besser oder irgendwas, ja, mhm, völlig wurscht. Also muss man sich ein bisschen Mühe geben und diese Liste aufhören. Und jetzt kommt der kreative Teil. Jetzt sucht man sich am besten einen guten Freund oder eine gute Freundin und überlegt jetzt am besten in einer leicht beschwingten Runde, was könnten kreative Antworten sein, die mir, der ich nicht so schlagfertig bin, wirklich helfen könnte in so einer Konfliktsituation? Was könnte ich dem und dem sagen? Und das muss lustvoll und so ein kleines bisschen, ja, so ja, ein bisschen stichelig vielleicht auch, aber humorvoll sein. Mhm. Mhm. Und wenn man sich da vorbereitet hat in solchen Dingen, dann fallen einem diese Alltagssituationen nicht mehr so schwer, weil es sind meistens nicht viele, die einem da sind. Und umgekehrt kommt in diese Notfallapotheke, was hat mir in der Vergangenheit geholfen? Mhm. Was waren die Antworten, die mir weitergeholfen haben, dass ich mich nicht immer wieder das Gleiche ärgere? Und da finde ich, das sehen die Patienten zum Beispiel, also ich habe gerade einen Patienten, letzte Woche gesprochen, der sagte, wenn ich kam abends immer so fertig nach Hause, bin ich erstmal in den Kühlschrank und habe ein Bier getrunken. Und dann war aber der Tag auch schon wieder halb gelaufen, ist mit der ganzen Energie weggegangen. Dann habe ich den Rest des Abends vorm Fernseher verbracht. War jetzt nicht so die optimale Lösung nachzuvollziehen, aber nicht gut. Und er hat dann, ich habe dem nichts vorgeschrieben, sondern er hat dann verschiedene Varianten ausprobiert. Was mache ich denn eigentlich? Kann ich anders machen in meinem Leben? Was mache ich anders, statt nach Hause zu gehen, als ersten Weg zum Kühlschrank? Dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich was anderes. Er hat vieles ausprobiert. Was gewirkt hat, war, als erstes ist er nach Hause, hat die Kleider ausgezogen, ist erstmal lange unter die Dusche. Und dann hat er hinterher noch kalt geduscht. Und dann war schon mal ein ganz anderer Anfang. Mhm. Das nimmt er als die ein Teil in seine seelische Notfallapotheke. Wenn ich dann noch mit dem oder jenem Freund oder so telefoniere und ich über das Ganze gesprochen habe, geht es mir noch mal besser. Mhm,
verständlich. Mhm.
Und wenn ich das nicht nur die Tiefkühlpizza esse, sondern mir selbst was mache, scheint auch zu wirken. Ja, und so weiter.
Toll.
Vorbereiten. Konflikte sind in der Regel absehbar.
Haben Sie auch so ein Büchlein, in das Sie reinschreiben, oder sind Sie schon über die Notfallapotheke hinaus?
ich schreibe nicht gern in Tagebücher. Es ist mir nicht angenehm. Aber ich sammle. Ich sammle. Und ich sammle vor allen Dingen natürlich auch im Gespräch. Also das ist nämlich auch sehr hilfreich, wenn man das Glück hat, einen Partner zu haben, mit dem man reden kann. Mhm. Und wo man dann sich austauschen kann. Das finde ich also natürlich ein besonderes Glück.
Ja, absolut, absolut. Das wünschen wir ja uns alle. Und es muss ja nicht immer der direkte Partner sein. Sie haben es ja schon gesagt, das kann der Freund, der Kollege, das Kind oder wer auch immer sein. Ne? Das ist ja vielfältig sicherlich. Wie gehen Sie mit Ihren Momenten um, wo Sie das Gefühl haben, so jetzt ist tatsächlich aber mal wirklich zu viel gearbeitet, jetzt möchte ich doch wirklich mal weg von meinem Arbeitsplatz und jetzt nervt's mich doch, oder gibt es diese Momente bei Ihnen gar nicht?
Ja, da kann ich zum Beispiel ein Interview geben, wenn ich das...
Wenn das so entspannend ist, dann rufe ich Sie jetzt ganz oft an, Herr Dr. Weiß. Nein, im Ernst.
Mir hilft also tatsächlich der Abstand. Also mir hilft der Abstand, weil ich arbeite total gerne und viel. Und es macht mir einen Heidenspaß. Aber mir hilft es dann am besten, wenn ich rausgehe. Also wenn ich draußen bin, mich bewegen kann. Und das ist für mich ein Balsam. Da fallen die Gedanken ab. Und es ist... Und neue Gedanken kommen dann wieder. Oh, das ist sicher eines der besten Dinge für mich.
Es war sehr, sehr aufschlussreich. Also ich finde das ganz, ganz schön, denn auch ich muss ganz ehrlich sagen, bin ursprünglich auch immer mit dieser Idee durchs Leben gegangen, so tatsächlich, naja, wenn ich jetzt so schlapp bin, dann will mein Körper mir wohl sagen, du sollst schlafen. Sie haben es aufgedröselt, dass wir anders rangehen können, dass wir anders rangehen sollten und tatsächlich ein bisschen auf die Eigenrecherche in uns gehen sollten. Ganz, ganz toll haben Sie das alles erklärt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Thomas Weiß. Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Ihnen ebenfalls.
Was für ein bereicherndes Gespräch. Ich bin mir sicher, auch Sie möchten jetzt doch mal ganz kurz nachschauen, was Dr. Weiß in seiner Praxisklinik in Mannheim noch so anbietet. Kein Problem, unter weiß.de mit Doppel-S am Ende finden wir Online-Angebote wie die ärztliche Videosprechstunde, psycho- und physiotherapeutische Videoberatung und Behandlung, Apps mit begleitendem Online-Coaching sowie jede Menge Übungsmaterial für zu Hause und ein Corona-Spezial. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
Gesunder Geist. Der Podcast rund um mentale Gesundheit. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast@praxisvita.de. Endlich wieder zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit finden. Auch erholsamer Schlaf ist infolgedessen wieder möglich. Mithilfe von Lasea und dem speziellen Wirkstoff aus Arzneilavendel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.